Psychologie, der Podcast über Pferde und Psychologie. Wir sind Carina Warnstedt, Pferdegestützter und Hypnosecoach mit abgeschlossenem Psychologiestudium und Autorin.
Und Lea Schneider, Pferdeverhaltenstrainerin und Unterstützung für Selbstständige als virtuelle Assistenz. Wir nehmen dich mit in unsere Gedanken zu verschiedenen Themen aus dem Bereich Pferd-Mensch-Beziehung und entspannende Interviews zu den Themen Pferde und Psychologie. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Psychologie. Heute mit einer sehr speziellen Folge. Nach unserer letzten Interviewfolge mit Kati haben wir uns gedacht, nachdem das Interesse auch von euch sehr groß war als Zuhörern, laden wir uns doch noch einen Gast ein. Und ich würde mal sagen, ich sag gar nicht mehr, wer bist denn du und ja, warum bist du hier?
Ja, hallo, ich bin Heike und ich bin die Mama von Lea und die Tante von Carina. Ja, und warum ich hier bin, habe ich mich erst auch mal gefragt. War ziemlich geschockt, als ihr mich gefragt habt. Und habe mich auch gefragt, ob ich mir das zutraue. Aber dann hat meine Begeisterung gesiegt, dass ihr mir eine Chance gebt und auch, dass ich für viele andere sprechen darf. Da habe ich mich sehr darüber gefreut. Vielen Dank.
Ja, sehr gerne. Wir freuen uns total, dass du dabei bist. Der ein oder andere wird sich jetzt vielleicht fragen, worum es genau heute geht, weil, das dürfen wir vielleicht vorwegnehmen, du hast eigentlich mit Pferden ja nicht so wirklich was zu tun. Du warst natürlich immer mal dabei.
Ich war nur Pferdemädchenmama.
Genau, hast uns immer begleitet, mich ja auch, also nicht nur Lea, sondern
Stimmt.
auch mich ja viel begleitet. Aber so eigentlich ist dein Interesse an Pferden von dir aus ja nicht so groß. Und letztes Mal ging es ja auch schon um das Thema chronische Krankheiten. Das heißt, der ein oder andere denkt es sich vielleicht schon, darum soll es heute auch gehen, weil du auch chronisch erkrankt bist. Kannst du uns davon vielleicht ein bisschen was erzählen?
Ja, ich habe eine ganze Menge an chronischen Krankheiten. Die Stimme tut mir sehr leid, aber das gehört gerade dazu, weil es etwas anstrengend ist. Ich habe eine ganze Menge chronischer Krankheiten, aber ich nehme an, ihr möchtet über ME/CFS sprechen und da würde ich auch selber sehr gerne drüber sprechen. Das habe ich seit 26 Jahren, aber erst vor 2 Jahren diagnostiziert bekommen. Bin jetzt so in der Mitte zwischen moderat und schwer betroffen. Das ist im Vergleich zu schwerst betroffen noch richtig, richtig klasse und ein tolles Leben. Aber im Vergleich zu gewöhnlichen, gesunden Menschen ein ziemlich bescheidenes Leben.
Ja, wir hatten es bei Kati letztes Mal auch schon. Was heißt, was genau sind deine Symptome, dass die Leute vielleicht ein Bild haben, wie du eingeschränkt bist?
Also wir haben alle mit Fatigue zu kämpfen, wehren uns aber dagegen, dass wir auf die Fatigue reduziert werden, denn das ist nur ein Teilgebiet. Ich habe sehr schwer mit Muskelschwäche zu tun, sitze außerhalb vom Haus im Rollstuhl, kann nur ganz kurze Strecken laufen. Ich habe sehr viel mit Sinnesüberreizung zu tun, man sieht mich sehr viel mit Sonnenbrille oder Ohrstöpseln. Ja, ich habe dann orthostatische Intoleranz. Das bedeutet, dass ich nicht lange stehen kann und mein Kreislauf dann abfällt. Ich sitze auch eigentlich immer mit hochgelegten Beinen deswegen. Das Immunsystem ist angegriffen, das autonome Nervensystem ist bei allen angegriffen. Das bedeutet, dass alle die Dinge, die wir nicht bewusst steuern können, eben angegriffen sind. Verdauung, die Blase, allein Nerven, Herzschlag und so weiter, die werden alle angegriffen. Ja, ich habe Verdauung schon angesprochen, habe eine Histamintoleranz entwickelt, dadurch auch, ich kann nur sehr wenige Lebensmittel essen. Ja, und ich glaube, das waren jetzt auch schon eine ganze Menge Symptome. Wahrscheinlich jemand, der auch ME/CFS hat, dem werden noch ganz viele Dinge einfallen, aber ja, das sind so meine Hauptsymptome.
Und ich glaube, was man noch ergänzen kann, ist der Brain Fog, oder?
Oh, danke. Ja, der hat gerade zugeschlagen, deswegen
Genau,
ist er mir nicht
deswegen.
Eingefallen. Der Brain Fog ist ganz furchtbar und auch Wortfindungsstörungen. Ich hoffe, die schlagen jetzt gleich nicht so sehr zu. Ja, das auf jeden Fall. Vielen Dank, Lea.
Also selbst wenn, ist das überhaupt kein Problem. Ich glaube, wir haben alle Verständnis dafür. Und ich meine, du hast es ja jetzt auch gerade nochmal erklärt, Du hast schon gesagt, klar, andere haben es vielleicht noch schlimmer, aber das ist ja überhaupt kein Grund, das irgendwie klein zu reden. Das ist eine wahnsinnige Menge an Symptomen. Und ich glaube, das kann sich niemand in dem Maße vorstellen, der gesund ist. Vielleicht ein Stück weit glücklicherweise, mit Sicherheit aber auch ein Stück weit leider zum Schaden derer, die eben betroffen sind. Von daher finde ich das super wichtig, dass du uns das so mitnimmst und aufzählst. Der Weg zur Diagnose war ja auch sehr schwer. Du hast ja schon gesagt, du hast die Krankheit sehr lange, aber erst vor 2 Jahren die Diagnose bekommen. Kannst du uns dazu noch ein bisschen was sagen?
Ja, angefangen hat es ganz klassisch für MECFS. Ich hatte eine schlimme Mandelentzündung. Man hat es damals nicht festgestellt, aber da ich weiß, dass ich Epstein-Barr hatte, also pfeifersches Drüsenfieber, gehe ich davon aus, dass es zu dem Zeitpunkt war. Das hat man irgendwie auch nicht so ganz in den Griff bekommen und dann habe ich rheumatisches Fieber bekommen. Und damals meinte man, dass ich eine Reaktion gegen das Antibiotikum hatte, weil ich auf einmal ganz schwach war und nicht mehr konnte. Und mir ist heute klar, das war mein erster Crash, aber das hat man 24 Jahre alt alles nicht so gesehen. Also im Prinzip, ihr kennt mich nur krank. Dann hat sich das hingezogen und auch verschlechtert, aber nicht so drastisch wie in den letzten Jahren. Galt dann als Depression. Ja, und es wurde halt immer weniger, so die krassen Crashs, wie ich sie heute habe, hatte ich da nicht so. Das ging ganz schleichend. Bis ich vor jetzt 6 Jahren, da gab es was sehr Traumatisches in unserer Familie und da habe ich dann meinen ersten richtig schweren Crash gehabt, aber kein Mensch wusste, was es war. Und ich habe dann 4 Jahre lang gesucht, zum Schluss selber herausgefunden, was ich habe. Ich glaube sogar, dank dir, Karina, du hast mir ein Video geschickt. Dann war das aber noch nicht vorbei, weil die meisten Ärzte das gar nicht kennen. Und ich bin von zu ganz vielen Ärzten gelaufen. Die haben mich entweder ausgelacht oder ganz viel psychomatisch, wie bei allen. Depression, klar. Dann kam es, dass es von der Schilddrüse sein sollte. Die ist auch nicht gesund, aber so richtig geglaubt hat mir keiner, bis ich dann eine Ärztin selber gesucht habe, 100 Kilometer von mir entfernt. Und die hat es dann diagnostiziert. Und gefunden habe ich die Ärztin nur durch andere Betroffene. Alles, was ich weiß über MECFS, weiß ich von anderen Betroffenen. Nirgendwo von einem Arzt, vielleicht mal ein Buch, aber eigentlich nur von anderen Betroffenen.
Das zeigt, finde ich, die Tragik eigentlich ganz besonders. Also, du hast gerade schon angesprochen, das Video. Ich hatte das durch Zufall auf YouTube gesehen, weil ich dem Kanal Die Frage gefolgt bin. Und da war das ein Beitrag. Können wir vielleicht auch tatsächlich nochmal verlinken. Ich denke, das sollte noch online sein. Aber da sieht man ja selbst bis heute, wie wenig das in der Gesellschaft angekommen ist. Also, ich habe ja auch jetzt eben durch dich immer noch mehr darüber erfahren und doch häufiger auch mal mit Menschen darüber gesprochen. Und es kommt eben ganz oft immer noch die Frage, MECFS, was ist das? Noch nie gehört. So. Dann fange ich mal an zu erklären und stelle fest, so die optimale Erklärung habe ich persönlich auch noch nicht gefunden. Ich glaube, das liegt ja auch ein bisschen immer noch im Problem der Sache, dass es da ja so vielfältige Symptome gibt. Korrigiere mich bitte, wenn ich falsch liege. Ich meine auch, dass man nicht ganz sicher ist, ob es quasi nicht verschiedene Varianten gibt, auch durch verschiedene Ursachen ausgelöst oder so.
Richtig.
Gut. Das heißt, es ist ja ein total komplexes Bild. Du hast eben schon von den Crashs gesprochen. Vielleicht holen wir da auch noch mal die Leute ab, die sich damit jetzt gar nicht auskennen.
Oh ja, klar.
Was ist das? Wie sieht das bei dir aus?
Also Crash ist eigentlich das Umgangssprachliche für das Kardinalsystem, nein, Kardinalsymptom von MECFS. Das ist nämlich die verspätete Verschlechterung bei ganz geringen Tätigkeiten. Wobei geringe Tätigkeiten bei dem schwächer Betroffenen vielleicht noch eine Stunde laufen ist, bei schwerst Betroffenen Zähne putzen. Das passiert, wie gesagt, erst verspätet und das ist das ganz Gehässige, denn ich hatte gestern einen sehr, sehr schlechten Tag mit ganz viel Arztterminen und ich kann das heute hier noch machen, weiß aber, dass ich morgen nicht mehr das kann und liegen werde. Und jetzt hätte ich theoretisch heute ja auch noch ganz viel unternehmen können und denken können, wow, mir geht's noch gut, ich mache das. Ich musste jetzt heute schon selber runterfahren, weil ich weiß, dass es morgen noch viel schlimmer geworden wäre. Und das ist so das Gehässige. Man muss jeden Tag austesten, wie viel Energie man hat, wie viel man an dem Tag machen kann, weil es sonst eben zu diesem, eigentlich heißt das Post-Exertional Malaise kommt, PEM oder PEM. Das ist der richtige Begriff. Wir nennen es halt so Crash, weil es ist einfach, man wird gecrashed und man liegt nieder und dann war es das. Und das ist auch das Hauptsymptom. Und das Ausschlusssymptom von ME/CFS, das gibt es nur bei ME/CFS, dass es verspätet eintritt und eine Belastungsintoleranz, also dann verspätet eintritt die Verschlechterung.
Und das weitere Problem ist ja, glaube ich, auch, dass hier immer die Gefahr besteht, nicht mehr aus diesem Crash rauszukommen, wenn ich das richtig weiß, oder?
Genau, danke. Das ist genau das Problem. Ich könnte ja jetzt sagen, irgendetwas ist es mir wert, dass ich mich dafür eine Woche ins Bett lege, ein Riesenfest oder sonst was. Das kann ich aber nicht, weil ich weiß nie, wie ich aus dem Crash rauskomme, wann ich aus dem Crash rauskomme und wenn ich Pech habe, nie und es bleibt bei der Verschlechterung. Und das alles, wo ich jetzt bin, ist halt passiert, weil ich irgendwann mal in einem Crash stecken geblieben bin in einer gewissen Situation, sonst ging es mir noch besser.
Ich glaube, das ist auch tatsächlich nochmal wichtig zu sagen, ne, dass man jetzt eben bei ME/CFS nicht einfach sagen kann, ja, mach doch mal Sport, mach doch mal
Oder?
Physiotherapie, du musst das nur trainieren und irgendwie an deine oder sogar über deine Grenzen gehen, damit sich der Körper anpasst, wie das bei gesunden oder halt auch anders chronisch kranken Menschen ja durchaus auch der Fall sein kann, dass man das trainieren kann. Und bei ME/CFS ist das ja genau kontraproduktiv.
Ganz genau so ist es. Man muss versuchen, innerhalb seiner eigenen Grenzen zu bleiben. Die sind sehr unterschiedlich, von Patient zu Patient unterschiedlich. Und die sind leider auch von Tag zu Tag unterschiedlich. Man muss jeden Morgen aufstehen und versuchen, rauszufinden, was kann ich heute machen, was kann ich heute leisten, sonst kommt eben wieder eine Verschlechterung. Und leider kann man das gar nicht immer, denn es kommt ja auch immer das Leben dazwischen. Wir hatten letzte Woche eine Situation, da wusste ich, das wird sehr belastend und wir haben das ganz langsam, ganz ruhig gemacht, uns das ganz toll eingeteilt und ich war total stolz, dass wir das so schaffen und dass ich wahrscheinlich nicht in einen Crash komme. Und dann hat es an der Tür geklingelt und da kam jemand, der wollte einfach was mit uns besprechen und er dachte, das ist viel einfacher, so Auge in Auge und hat eine halbe Stunde uns besucht. Und danach war alles vorbei und ich habe eine Woche gebraucht, bis ich da wieder rauskam.
Wahnsinn. Ich glaube, das ist ein gutes Beispiel, um das auch zu verstehen. Man kann das noch so gut irgendwie planen und dann kommt eine unerwartete Sache, und die
Ja,
ja auch
und
eigentlich gut
umbringt.
gemeint war. Ne?
Genau.
Also,
Und auch eigentlich harmlos ist, ne?
ja.
Wenn man eben klingeln oder so, eine halbe Stunde ist ja kein Problem eigentlich für normale Leute.
Ja, ich glaube, das
Ja.
ist gerade das Thema auch mit dem Besuch, was wir ja schon oft hatten. Also wir jetzt zu Hause, nicht wir im Podcast, dass dann die Familie oder wer auch immer es gut meinte und Zeit mit dir verbringen wollte, eben weil du vielleicht nicht so viel raus kannst und dann
Genau, so ist
vorbeikommen
es.
und, glaube ich, gerade am Anfang gar nicht das Verständnis da war, dass das was ist, was dich wahnsinnig anstrengt. Also ich glaube, das hatten wir, da muss ich wieder an Kathi letzte Woche denken, das bereitet einen keiner darauf vor, wie einsam man wird. Der Satz ist mir sehr im Gedächtnis geblieben. Ich glaube, das kannst du auch sehr unterschreiben.
Ja, ich habe es mir natürlich auch angehört und das ist mir auch unter die Haut gegangen, weil man wird wirklich furchtbar einsam. Ja, es ist auch so, dass man sich auch fast nicht traut, jemanden mal einzuladen, weil dann der Nächste kommt und sagt, aber bei dem kannst du das doch oder du konntest das doch letzte Woche. Ich konnte das letzte Woche aber vielleicht, weil ich meinen Tag darauf eingeplant habe und weil ich einen guten Tag hatte. Aber das immer, das kann ich halt nicht. Und das ist natürlich sehr, sehr schwer zu verstehen. Und was auch schwer zu verstehen ist, Krankenbesuche sind ja was Tolles. Also da freut sich ja jeder Kranke. Und das ist ja auch total gut gemeint. Aber bei mir ist es halt oft kontraproduktiv. Und das muss man natürlich, das müssen die Leute verstehen. Das habe ich vorher auch nicht verstanden. Also ich bin da auch kein Böse, dass er sich da nicht reinversetzen kann. Das ist so unglaublich schwierig zu verstehen. Und es ist eben auch so unglaublich schwankend, und dass ich vielleicht mal irgendwas kann. Und dann geht man natürlich davon aus, dass ich das jeden Tag kann. Das ist aber bei MECFS nicht so. Das ist ganz anders.
Ich glaube, das ist tatsächlich schwierig für viele zu verstehen und deswegen super, dass wir das hier auch so thematisieren. Das habe ich nämlich persönlich so in diesem Kontext auch noch nirgendwo in einem Podcast gehört, obwohl ich jetzt auch schon mehrere Podcasts zu dem Thema gehört habe. Weil man ja auch immer, jetzt so aus psychologischer Sicht, sage ich mal, schnell natürlich sagt, ah, man braucht ein soziales Netzwerk
Ja.
und das hilft ja total, sich auszutauschen und soziale Kontakte zu pflegen. Das ist ja auch jetzt, wie gesagt, aus meiner professionellen Perspektive sozusagen, würde ich ja auch erstmal als Impuls sagen, da ist es ja eigentlich sinnvoll, Kontakte zu pflegen. Aber genau das, was du beschreibst, das hat, glaube ich, niemand so direkt auf dem Schirm. Und ich meine, Lea hat jetzt quasi die Perspektive direkt intern aus der Familie. Ich habe es ja von ein bisschen außerhalb aus der Familie. Und ich glaube tatsächlich, dass das für ganz viele Leute schwer zu verstehen war, weil man möchte was Gutes tun im
Genau.
Prinzip und weiß ja auch nicht so genau, was man eigentlich machen kann. Und dann ist das natürlich das, was irgendwie naheliegend erscheint, so zumindest da zu sein. Und ich glaube, das ist für dich unheimlich schwierig, das einzuschätzen und das zu kommunizieren. Und ich glaube, für die Außenstehenden ist es auch schwierig, es
Noch
einzuschätzen.
schwieriger, genau.
So, genau. Ja, noch schwieriger weiß ich nicht, aber zumindest anders schwierig. Ne? Ja.
Also ein soziales Netzwerk brauche ich auch und möchte ich auch sehr, sehr gerne haben. Bei mir ist das eben mehr so die Ebene Schreiben, oder ich freue mich wahnsinnig, wenn mir jemand mal ein Foto schickt, oder du weißt ja selber, ich stalke euch fast mit Status und Instagram oder so, weil das ist immer so ein bisschen miterleben und ich kann das zu dem Zeitpunkt machen, wann es gut für mich ist. Und das kann natürlich, kann man nicht Auge in Auge. Und ich möchte auch noch ganz viel von der Welt mitbekommen und freue mich immer. Also wer mir was Gutes tun will, der darf mir gerne schreiben, der schickt mir Fotos. Es gibt Nichten und Neffen, die habe ich noch nie gesehen, die sind schon ein paar Jahre alt. Also ich freue mich da immer sehr, sehr drüber. Das schlägt auch hier so ein bisschen die Einsamkeit tot. Also ich möchte sehr gerne ein soziales Netzwerk haben, aber es sieht anders aus als bei gesunden Menschen.
Ich finde das total schön zu hören, weil auch da ist nochmal die Perspektive von außen. Man hat manchmal so ein bisschen Skrupel, jetzt nicht mal im Kontakt an sich, sondern gerade dieses Fotos schicken und so. Ich wusste das ja jetzt, ne, durch auch die letzten Kontakte mit dir.
Ja.
Aber so im Grunde genommen hat man manchmal so diesen, oder ich zumindest manchmal diesen Impuls von, oh, dann mache ich ihr jetzt so eine lange Nase, dann
Ja.
zeige ich ihr jetzt, was sie vielleicht auch verpasst oder so. Und das ist immer, für mich ist es immer so eine Gratwanderung von, ich möchte dich gern teilhaben lassen, weil ich finde es auch schön, das mit dir zu teilen. Und ich möchte dir aber auf der anderen Seite auch nicht das Gefühl geben, ich lebe irgendwie ein Leben, was du nicht mehr leben kannst aktuell und dass du eben siehst, was du alles verpasst und dass du dann vielleicht dich dadurch auch wieder schlechter fühlst, weil das natürlich ja mental auch schwierig ist. Finde ich auch irgendwie eine große Herausforderung, so. Und ist vielleicht auch gut, das mal zu kommunizieren, weil das gar nicht immer eine böse Absicht ist, wenn man das dann nicht tut. Wie gesagt,
Gut.
mittlerweile weiß ich das ja. Aber genau, das war halt auch irgendwie lange so ein Ding, wo ich Schwierigkeiten mit hatte und nicht wusste, wie ist der richtige Weg.
Ja, ich glaube, das ist für alle schwierig, eben dadurch, dass es so wechselnd ist. Es kann auch mal passieren, dass ein paar Tränen bei mir fließen, aber das ist mir auf jeden Fall sehr viel, sehr wichtig, mit euch Kontakt zu halten. Und in der Regel kann ich mich auch sehr gut freuen für andere Leute. Das hilft mir sehr.
Das ist eine wahnsinnig tolle Eigenschaft, muss man jetzt mal gerade so sagen. Also, sich so freuen zu können für andere.
Ich meine, ich habe ja auch irgendwann mal im Leben gestanden und ich weiß auch, dass ihr alle euer Leben hoffentlich lebt, seid so schlau. Ich weiß auch, dass ihr nicht immer Zeit habt und ganz anders lebt als ich. Von daher, ich kann mich in euer Leben reindenken, ihr euch in meins sehr viel schwerer, ganz klar. Aber ich freue mich für jeden, der so klug ist, sein Leben zu leben und ganz viel mitnimmt, was er mitnehmen kann, weil es kann auch ganz schnell zu Ende sein. Von daher kann ich mich sehr freuen für euch.
Das ist wirklich toll.
Wo wir jetzt gerade beim Thema sind, das Leben leben, vielleicht kannst du noch mal ein bisschen mitnehmen in deinen Alltag, was du überhaupt tun kannst, wie du dich beschäftigen kannst. Ich denke da zum Beispiel an die Handarbeit, das Stricken, was dir, ja, wo du mit du dich ja früher stundenlang beschäftigen konntest, was ja jetzt auch nicht mehr geht. Vielleicht möchtest du da noch ein bisschen erzählen, dass man noch mal einen Eindruck bekommt.
Also ganz krass gesagt, sitze ich hier und schlage meine Lebenszeit tot, als hätte ich mehr davon als andere Menschen, weil ich ganz viele Dinge eben nicht mehr kann, die mir so wichtig sind. Kontakte zu anderen, meine Freunde, vor allen Dingen natürlich meine Kinder mal besuchen. Ich wollte immer eine Mutter sein, die für die Kinder da ist, die auch mal hinfährt, wenn Not am Mann ist oder so. Stattdessen kommen meine Kinder zu mir. Ich liege viel, ich sitze viel, versuche mich zu entspannen, benutze mein Handy sehr viel, weil ich da, das ist mein Kommunikationsmittel nach draußen, mein Mittel, mich mit anderen Betroffenen auszutauschen, mein Mittel, mich mit Leuten, die mir wichtig sind, auszutauschen. Ich spiele auf Kindergartenniveau. Aber das soll ja sehr gut sein, meinte die Dame die Gutachterin vom Pflegedienst. Ja, im Grunde schlage ich meine Zeit tot und hoffe, dass es irgendwann besser wird. Oder auch nicht. Mal gucken. Das hängt so über einem drüber, dass man ja auch nicht weiß, wie es weitergeht. Es kann besser werden, aber es kann natürlich auch schlechter werden. Und Beschäftigung habe ich wirklich ganz wenige.
Aber treue Begleitung von Merle.
Ja.
Merle
Ja.
ist der Hund, muss man vielleicht für den
Ja,
Kontext dazu
stimmt.
sagen.
Bei dem Namen ist es schwierig, ja. Also bis letztes Jahr hatten wir noch einen zweiten Hund und bis vor einem weiteren Jahr davor war er mein treuster Begleiter, mein treuster Pacing-Partner. Weil er sich zu mir ins Bett gelegt hat und manchmal sogar auf meinem Bauch und eine unglaubliche Ruhe ausgestrahlt hat.
Wir haben das ja auch letztes Mal schon von Kati so ein bisschen gehört und kennen das ja selber auch, dass Tiere da unheimlich wertvoll sein können. Und das ist ja auch schön, dass du da ja auch mit Merle jetzt immer noch auch da einen Sozialkontakt hast, auf den du bauen kannst und der dir da Ruhe und Geborgenheit schenkt. Ich glaube,
Das
dass
muss
das
ich übrigens einmal von außen eingrätschen. Als Merle eingezogen ist, hat Merle sich ganz von Anfang an ganz massiv auf dich gestürzt und hat direkt von Anfang an gesagt, das ist mein Mensch, auf den ich aufpasse. Also
Das
das war
stimmt.
schon sehr auffällig, wie sehr
Und
sie
das, obwohl
sich. Merle ja am Anfang doch sehr unsicher war, ne?
ja, genau. Ja, das stimmt. Ich war eigentlich gar nicht der Mensch, der sie unbedingt haben wollte.
Aber Merle hat das anders entschieden.
Merle hat aber entschieden, du bist jetzt mein Mensch. Und es hat bei dem einen oder anderen etwas länger gedauert, wie bei dir auch, Lea. Ich kenne kein Tier, das bei dir irgendwie Skrupel hat. Aber es hat ganz lange gedauert, bis sie alle Menschen an sich rangelassen hat. Ja, sie ist auch ein ganz, ganz toller Begleiter, wenn ich auch alleine zu Hause bin. Es ist einfach jemand da und sie kuschelt sich auch total gerne an mich. Aber sie hat so eine gewisse Grundunruhe, die man ja gar nicht zutrauen könnte, weil sie ja total gemütlich, wenn nicht zu sagen faul ist. Aber sie hat da so eine gewisse Grundunruhe und dann liegt sie neben mir, dann liegt sie am Bettende und dann springt sie raus, weil es jetzt zu warm ist. Und dann bin ich vielleicht gerade so ein bisschen am Dösen, dann springt sie wieder rein, weil sie wieder kuscheln möchte. Und das fehlt mir so unglaublich, diese Ruhe, die der Fips mir gegeben hat. Der hat sich auf meinen Bauch gelegt, der hat mich angeguckt und er hat einmal tief geseufzt und alles losgelassen und ich auch. Und das war unglaublich, eine unglaubliche Hilfe für mich, ja. Eine große Entspannungshilfe.
Ja, dafür sind Tiere wirklich toll, ne?
Tiere, also ja, absolut, absolut.
Ja, ich glaube, wir haben eben noch mal kurz einen Fachbegriff reingeworfen, den wir vielleicht noch mal erklären müssten. Das war Pacing. Ich weiß gar nicht, ob wir es mit Kati hatten. Ehrlich gesagt, bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Das müssten wir vielleicht dann auch noch mal sicherheitshalber erklären, damit alle verstehen, worum es ging.
Ja, die sind für uns so in Fleisch und Blut übergegangen, dass ich gar nicht dran gedacht habe, richtig. Also zum ja, Pacen gehört, seine Kräfte für den Tag einzuteilen und auch ganz viel Ruhe zu finden und sich zu erden, wenn es eben möglich ist. Ja, und das findet meistens im Liegen statt und ausruhen, ja. Und da ist dann natürlich so ein Tier, das sich an einen ankuschelt, das einem Ruhe gibt, ganz toll. Weil ich eben auch nicht viel hören kann. Ich bemühe mich immer mal schon mal, Dinge mir anzuhören. Musik geht gar nicht. So Entspannungsgeschichten, Hypnose gehen manchmal, weil die oft viel zu viel Begleitmusik haben. Und wenn das durcheinander geht, das kann ich gar nicht. Also Carina, deine Stimme ist sehr angenehm. Ein
Das freut
bisschen
mich.
Werbung für dich machen. Deine Stimme ist total angenehm. Bis jetzt habe ich aber sonst nur einen Mann gefunden, der was macht mit Meer, mit Meeresrauschen. Das ist aber eben dann nicht so laut im Hintergrund, da kann ich mir das anhören.
Ja, das stimmt tatsächlich. Auch wenn man mal darauf achtet, egal ob das jetzt Meditationen, Hypnosen sind oder auch Podcasts, ganz oft ist es ja nicht nur die Stimme, sondern
Genau.
oftmals hat man ja dann noch irgendwie Hintergrundmusik oder irgendwie auf Jingles oder sonst was. Wir haben ja zumindest auch im Intro und beim Outro auch ein bisschen Musik, aber oftmals ist es ja auch noch zwischendurch. Und das fällt einem ja als gesunder Mensch auch gar nicht auf, ne? Oder beziehungsweise man erwartet es ja schon fast, oder ich glaube, mittlerweile sind viele sogar so überreizt, dass das sogar sein muss, damit die
Ja.
Aufmerksamkeit überhaupt da bleibt. Aber das ist halt auch nochmal was, wo man ja in der Regel nicht drüber nachdenkt, dass das für jemanden mit MECFS zum Beispiel einfach schon zu viel ist, ne?
Ja, als Beispiel ganz schlimm sind
Oh
Warteschleifen,
Gott.
Telefonwarteschleifen. Das mag ich ja schon keiner,
Nein.
aber für MECFS ist das Folter. Ich kann überhaupt fast nicht mehr telefonieren, weil ihr merkt es ja selber, dass ich immer wieder Aussetzer habe, aber das möchtest du ja nicht am Telefon. Da ist ein fremder Mensch und der bietet dir vielleicht einen Termin an und du musst dann in Windeseile überlegen, kann ich an dem Tag und wie schaffe ich das? Und er erwartet ja auch eine Antwort und du stotterst dir dann einen zurecht und das ist so anstrengend, das alles zu verarbeiten. Also telefonieren mit der engsten Familie noch, weil da kann ich sagen, ich kann jetzt nicht mehr oder ich stotter halt, dann wissen die Bescheid, aber sonst kann ich eigentlich nicht mehr telefonieren.
Ja, ich glaube, dass auch das ist noch mal echt. Also für viele einfach unverständlich. Wir haben ja jetzt gerade schon ganz, ganz vieles gehört, was denn Einschränkungen sind. Und wahrscheinlich wird die Frage, die ich jetzt stelle, für dich auch schwierig zu beantworten sein. Aber kannst du sagen, was für dich vielleicht ja auch jetzt gerade im Moment so die größte Herausforderung ist oder auch gerne auch rückblickend betrachtet die größte Herausforderung war?
Dass tatsächlich ich den Kontakt zu meinen Kindern nicht so halten kann, wie ich das möchte. Dass ich das eigentlich nicht wollte, dass die Kinder immer sich um mich kümmern müssen, sondern dass ich ein Mensch bin, der sich gerne um andere kümmert. Und, dass ich so immer fragen muss, immer bitten muss. Es gibt wirklich ganz tolle Menschen, mein Mann zum Beispiel, die immer für mich da sind. Die Kinder, wir hatten gestern aus so einer Situation eine WhatsApp oder einen Anruf genügt und dann läuft das. Das ist für mich eine irre Stütze, aber das ist eigentlich das, was ich nie wollte. Das ist für mich die schwerste Herausforderung, überall fragen zu müssen, im Rollstuhl gefahren zu werden zu müssen. Wenn ich es andersrum machen müsste, wäre überhaupt kein Problem. Aber ich bin nie ein Mensch gewesen, der gerne im Mittelpunkt steht, der der gerne Hilfe annimmt, sondern der gerne Hilfe gibt. Und das ist, glaube ich, das Schwerste für mich.
Kann ich gut verstehen. Und das kann ich auch sagen, auch wenn du vorhin gesagt hast, wir kennen dich ja nur mit dieser Krankheit. Aber so habe ich dich auch früher immer erlebt, dass du immer da warst und geholfen hast, selbst mit der Krankheit schon. Und ich habe es ja eben schon gesagt, dass du uns ja auch unterstützt hast mit den Pferden und so. So hast du uns ja doch das ein ums andere Mal in den Stall gefahren, der auch nicht gerade um die Ecke war oder sowas. Und von daher, ja, kann ich mir das gut vorstellen, dass das schwierig ist, nicht nur die Freiheit da abzugeben, sondern ja, die
Ja.
Selbstbestimmtheit und ja, eigentlich ja nicht mehr so in der Lage zu sein, so helfen zu können, ne, oder ja, genau, für andere da zu sein. Finde ich aber auch nochmal beeindruckend und ich glaube, das wird vielen, die das hören, auch nochmal echt unter die Haut gehen. Weil wenn man hört, was du alles für Einschränkungen im Leben hast, hätte ja jetzt vieles für dich die größte Herausforderung sein können. Ja, und das nochmal zu hören, das, ja, das macht auch was mit einem, finde ich.
Und du hast es gerade super zusammengefasst mit Freiheit verlieren, Selbstständigkeit verlieren, genau. Aber wie gesagt, dieser Faktor, den ich eben genannt habe, nicht für andere da sein zu können und immer um Hilfe bitten zu müssen, das ist für mich das Schwerste.
Ja, ich glaube,
Also.
an der Stelle können wir auch einmal vorwegnehmen. Wir hatten es gerade im Vorgespräch besprochen. Karina hat ja für ihr Buch und ihre Spendenaktion auch um ja Texte, Ausschnitte von Betroffenen gebeten, wo du dich auch beteiligt hast. Und wir haben eben besprochen, dass wir das gleich zum Schluss einmal vorlesen wollen. Ja, ich glaube, das war sehr eindrucksvoll und hat ein sehr starkes Gefühl kreiert. Den Text wollen wir gleich zum Ende einfach nochmal vorlesen und auch in die Folge einbinden, weil der, glaube ich, sehr, sehr gut das Gefühl rübergebracht hat, wie es dir mit dieser Erkrankung eben geht.
Ja, das war ein sehr eindrucksvoller Text. Und vielleicht auch da nochmal den Hinweis, wir können auch einen Link in die Shownotes noch packen. Da kann man sich diesen Text runterladen, aber auch die anderen Texte, die Betroffene geschrieben haben. Das sind zum Teil auch nur kleine Zitate. Aber ich glaube, wenn man das nochmal liest, sieht man, wie vielfältig diese Erkrankung ist und wie viele Menschen mit verschiedenen Dingen kämpfen. Sei es jetzt persönlicher Natur oder eben auch ja mit Ärzten, mit dem Gesundheitssystem oder ähnlichem. Das ist alles gern natürlich kostenlos zur Verfügung gestellt. Also muss niemand jetzt das Buch verkaufen, sondern das ist die Texte gibt es bei mir auf der Website, die kann sich auch jeder, der mag, runterladen, um dann nochmal einen Einblick zu bekommen. Vielleicht versuchen wir jetzt mal ein bisschen den Blick auf das Positive zu lenken, so gut das eben möglich ist. Wir haben ja eben schon ein bisschen was gehört, was dir in deinem Rahmen hilft, was dir gut tut. Wir wissen natürlich, das haben wir auch bei der letzten Folge schon gesagt und wir haben es jetzt mehrfach schon erwähnt, es ist eine super vielfältige Erkrankung, die ist bei jedem individuell. Trotzdem fände ich es schön, wenn du noch mal was sagen könntest, was dir persönlich hilft und was du vielleicht ja auch anderen zumindest an die Hand geben könntest als Impuls oder so, die auch betroffen sind.
Ob ich da die richtige Beraterin bin, weiß ich nicht, aber ich versuche halt trotzdem positiv zu bleiben und nochmal auf gestern, da haben wir stundenlang in der Notaufnahme gesessen und es gab solche fürchterlichen Leute, die sich so aufgeregt haben und die anderen beschimpft haben. Und ich habe mir einfach gedacht, ich muss da jetzt durch, ich bleibe jetzt positiv und es lohnt sich auch nicht, meine Energie auf Ärger zu verschwenden. Da ziehe ich vielleicht Energie draus. Ach ja, und dann gibt es für uns einen Mann und mich noch einen ganz tollen Fluchtort. Das ist unser Mobilheim. Das ist in der Nähe der Nordseeküste. Und meistens, wenn wir da hochfahren, kriege ich gesagt, einen schönen Urlaub. Es ist natürlich kein Urlaub, aber es ist mal was anderes sehen. Und wenn ich wirklich mal einen guten Tag habe, dann fahren wir ans Meer und das ist natürlich ein echtes Highlight. Wobei es auch nicht so ist, dass ich das dann total entspannen kann. Es gibt die meisten der Tage, kann ich das gar nicht verarbeiten. Ich weiß, dass ich in diesem vergangenen Jahr ein einziges Mal am Meer war und das verarbeiten konnte und dass mir bewusst wurde, wow, ist das hier schön, was darf ich haben? Ich freue mich immer, aber ich kann es meistens gar nicht verarbeiten. Aber das ist für mich ein ganz, ganz großer Fluchtort. Und da habe ich natürlich auch gegen andere Kranke wahrscheinlich einen echten Luxus. Ja, und ansonsten ist es tatsächlich so, dass meine Familie für mich unglaublich wichtig ist. Und ich glaube, ohne Familie hätte ich auch längst aufgegeben.
Umso schöner, dass jetzt, dass
Ja.
du die hast und
Ja, ich kann mich auch immer nur wieder bei allen bedanken, die an mich denken und mich unterstützen. Das ist nicht selbstverständlich. Das ist schon längst nicht für MCFS-Kranke, dass sie das haben. Das weiß ich.
ich glaube, wir haben jetzt schon super viel besprochen, aber wir wollen dir natürlich noch die Möglichkeit geben, wenn du noch was hast, was du sagen möchtest, dann hast du hier noch gerne den Raum dafür.
Ja, mir liegt noch eins sehr am Herzen. Für alle, die das nicht so gut kennen und die nicht so ganz nah dran sind, es ist nicht so, dass ich keinen Kontakt mit euch möchte. Es ist auch nicht so, dass ich mich freiwillig zurückziehe, wie vielleicht beim Depressiven, dem es natürlich nicht gut geht, aber dessen freiwillige Entscheidung das war, zu Hause zu bleiben und dass ihm das gut tut. Ganz im Gegenteil, wir hatten jetzt dieses Jahr noch ein Familienfest, auf dem ich dabei war und ihr beide ja auch. Und ich glaube, es hat jeder gedacht, als ich dann mitten beim Essen nach Hause musste, dass das dann für mich auch klar ist und dass ich damit auch klarkomme, dass das so mehr oder minder eine freiwillige Entscheidung war. Das war es aber nicht, es ging einfach nichts mehr. Und natürlich sind zu Hause auch erstmal Tränen ohne Ende geflossen. Ich habe meinen Fahrer auch wieder zurückgeschickt, weil ich das auch richtig finde und auch immer noch so gönnen würde. Aber es war nicht so, dass ich damit jetzt irgendwie fein war und dass das eine freiwillige Entscheidung war und dass ich mich da wohlfühlen würde mit oder so. Und das ging einfach nicht mehr. Es ging schon länger, als ich dachte, und ich habe mich auch riesig gefreut, dass es ging. Aber es war keine freiwillige Entscheidung. Ich bin da auch nicht, mir geht es dann da auch nicht gut mit. Also, das glaube ich, da denkt dann auch so niemand drüber nach, was ich auch verstehe, aber das ist mir sehr, sehr schwer gefallen.
Also da kann ich dir jetzt auch noch mal sagen, also ich persönlich habe das gemerkt. Also als ich mich von dir verabschiedet habe, mir war klar, dass du gerne länger geblieben wärst. Ich glaube mit Sicherheit, dass das nicht jedem bewusst ist, aber ich glaube, die Leute, die dich ein bisschen besser kennen, und da sind ja doch dann einige von der Familie auch
Die
bei,
waren, ja, die waren ja da.
genau, ich glaube, dass das da vielen schon
Okay.
klar mittlerweile ist. Sicherlich nicht immer gewesen, aber mittlerweile glaube ich, dass das vielen klar ist. Und ich fand das total beeindruckend, dass du das überhaupt so durchgezogen hast und dass das überhaupt geklappt hat. Gerade mit dem, was dann auch noch vorher war und so, hatte ich damit nicht gerechnet. Und ja, ich glaube trotzdem, dass es wichtig ist, das auch nochmal zu sagen und für uns alle auch wichtig ist, das sich immer mal wieder ins Gedächtnis zu rufen. Aber vielleicht kann ich dir da ein bisschen die Sorge oder so nehmen, dass ich glaube, dass keiner vielleicht nicht, aber zumindest so die Engeren das auch bewusst gesehen haben, dass das jetzt nicht war, dass du jetzt glücklich weggegangen bist, sag ich
Ja.
mal, weil du jetzt einfach keine Lust mehr hattest oder so.
Ja, vielleicht kommt es ja auch bei dem einen oder anderen jetzt an, der etwas weiter davon entfernt ist. Und wir machen das nicht, wir es in dem Moment so gut finden sollen, sondern weil wir einfach keine andere Wahl haben. Und das bedeutet nicht, dass derjenige, den wir absagen müssen, uns nicht wichtig ist. Das wäre mir so als Botschaft nach draußen vielleicht wichtig.
Ja, da kann ich mich aber Karina auf jeden Fall anschließen. Wir haben ja gerade schon zeitgleich angesetzt. Also das, ja, mit Sicherheit ist es nicht jedem Einzelnen klar in dem Ausmaß. Aber ganz, ganz viele haben mir auch nachher noch gesagt, wie schön, dass du überhaupt kommen konntest und dass du so lange durchgehalten hast. Und ja, dass du da sein konntest, trotz eben, ja, Karina sagte schon, ja, alles, was vorher war. Also das war im Gegenteil. Da haben sich alle gefreut, dass du kommen konntest. Und ich glaube auch, wie es Karina auch sagte, man hat es dir angemerkt, dass es irgendwann nicht mehr ging. Und zumindest alle, die mich da nochmal angesprochen haben, hatten da auf jeden Fall auch Verständnis für. Aber natürlich verstehe ich deine Sorge, weil nach außen hin, zumindest am Anfang, wirktest du natürlich unheimlich stabil. Und als ich dich auch in anderen Tagen und in anderen Situationen kennt, kennt man natürlich auch das andere Maß, dass es natürlich, wenn man sich mal zusammenreißt, auch irgendwie geht, da durchzuhalten, dass das aber eben nicht der Normalzustand ist. Dementsprechend kann ich verstehen, warum dir das wichtig war, das nochmal so zu sagen und klarzustellen.
Auf jeden Fall. Und ich möchte jetzt gerade auch noch mal ganz kurz was einwerfen, weil mir eine Sache bei dem, was du gesagt hast, noch aufgefallen ist und wichtig ist. Meine Mutter wird gleich lachen, wenn sie das hört. Aber ich sage immer gerne, wenn in so Serien oder Filmen oder sowas gesagt wird, ich habe ja keine Wahl oder ich hatte ja keine Wahl, dann sage ich meistens, man hat immer eine Wahl. Ich glaube, ich habe immer gesagt, ich muss die Ausnahme noch finden. Ich glaube, ich habe die Ausnahme gefunden. Natürlich, klar, du hast auch die Wahl zu sagen, ich mache das trotzdem und riskiere, aber dann wirklich eben aus dem Crash nicht mehr rauszukommen. Aber das ist keine echte Wahl, glaube ich. Und das finde ich gerade, fand ich gerade ganz spannend, das in deinen Worten nochmal zu hören. Und ich glaube, das ist in dem Fall wichtig, sich das nochmal bewusst zu machen. Ja, klar, theoretisch gibt es eine Wahl, aber effektiv hattest du wirklich, egal ob jetzt in dem Moment oder in vielen anderen, hast du keine Wahl. Wenn du halbwegs gut damit klarkommen möchtest, ist das einfach nichts, was du frei entscheiden kannst. Und ich glaube, dass das ganz wichtig
Richtig.
ist.
Ja, das ist richtig. Und was ich auch noch sagen möchte, ich habe es ja gerade schon erwähnt, dass die Kathi hat gesagt, gesegnet, und das fand ich gut, dass ich auch sehr gesegnet damit bin, dass ich eine sehr große und eine sehr tolle Familie habe. Und das hat längst nicht jeder. Und von daher, ja, würde ich das einfach wiederholen, bin ich da auch gesegnet. Das fand ich sehr schön, wie sie das so ausgedrückt hat.
Ja, machen wir nochmal einen etwas harten Schwenk hier. Aber wir hatten effektiv ja vorhin schon unsere drei Abschlussfragen ein bisschen angerissen. Also wir haben sie nicht direkt gestellt, aber die erste Frage, was dir im Alltag hilft, haben wir eigentlich eben schon besprochen. Deswegen würde ich die jetzt einfach überspringen, weil ich glaube, da kommen wir nur aufs Gleiche raus. Aber die nächste Frage, was war denn das Schönste an deiner letzten Woche?
Das ist ganz einfach, dass meine Kinder beide spontan vorbeigekommen sind. An unterschiedlichen Tagen, aber das war schön. Das ist auch Besuch, den ich schaffen werde und will, bis es überhaupt nichts mehr geht. Das ist aber für mich auch nicht so anstrengend, als wenn eine andere Person kommt, weil ihr mich eben kennt und ich lege mich notfalls hin und ich sage euch, ich kann nicht mehr sprechen. Ihr kennt die Anzeichen, sobald ich heiser werde, ist schon klar, geht nicht mehr oder so. Und das war letzte Woche das Beste.
Das ist schön zu hören.
Ja, muss man vielleicht jetzt an der Stelle auch nochmal sagen, du sagst schon, sobald du heiser bist,
Ich
eigentlich
wollte es
geht's
auch
nicht
gerade
mehr. Und
sagen. Ich
ab
bin schon.
Minute eins, als wir
Ja.
angefangen haben zu sprechen, bist du heiser und trotzdem bist du jetzt immer noch
Ich
hier.
möchte das unbedingt machen. Ich habe mich so wahnsinnig gefreut, dass ihr an mich gedacht habt. Und wenn ich nur ein ganz kleines bisschen wieder dazu beitragen kann, dass irgendjemand MECFS besser versteht. Und ja, also ein bisschen aufklärt, dann wäre ich sehr glücklich. Bin
Das
euch extrem
schaffst du
dankbar.
auf jeden Fall. Also da bin ich mir ganz sicher. Und da passt perfekt jetzt noch unsere allerletzte Frage zu. Danach lassen wir dich auch endlich in Ruhe. Denn die letzte Frage ist jetzt ein bisschen abgewandelt für dich. Was wäre denn dein Wunsch für die Welt? Was würdest du gerne allen mitgeben da draußen, egal ob das jetzt ganz groß oder ganz klein ist?
Ja, da kommen natürlich so alltäglich, also so ganz große Dinge wie Frieden, Gesundheit und so weiter. Ich würde mir wünschen, dass die Menschen wieder ein bisschen gelassener, ein bisschen freundlicher und ein bisschen nachsichtiger miteinander umgehen. Und ich glaube, dann würde ganz viel besser werden.
Das kann ich unterschreiben. Ich glaube, ganz viele andere auch.
Ja, ich glaube, das war ein sehr schönes Schlusswort. Bevor wir jetzt aber ganz, ganz an den Schluss kommen, möchte ich kurz noch zwei Empfehlungen loswerden, gerade im Bereich Podcasts und zum Thema ME/CFS. Wir haben es auch schon mal, beide Namen sind hier in unserer Empfehlungsfolge schon mal gefallen, aber das eine ist Plothouse zum Thema ME/CFS, wo eben auch ganz viele unterschiedliche Betroffene sind. Das ist eine sehr lange Folge, also man muss an einigen Stellen auch schlucken, wenn man das hört. Und die andere kann, glaube ich, Carina vorstellen, weil ich weiß, du hast sie auch gehört. Gerade wo du eben schon gesprochen hast von Jingeln und was weiß ich, die wurden nämlich zum Beispiel in dieser bewusst weggelassen. Ich überlasse dir gerne das Wort.
Danke, das ist sehr nett. Genau das wollte ich tatsächlich auch noch sagen. Das waren nämlich die Quark Science Cops. Die haben sogar zwei Folgen zu dem Thema gemacht, die ich auch sehr empfehlenswert fand. Und ich fand es richtig schön, dass da eben auch Wert darauf gelegt wurde, auf die Jingles zu verzichten und das Ganze auch tatsächlich, ja, ich sag mal, konsumentengerecht zu verpacken. Und da geht es auch wirklich noch mal tiefer, auch im Hinblick auf, wie ist die Krankheit entstanden oder wie könnte sie entstanden sein. Wir wissen ja vieles nicht. Und was gibt es vielleicht auch für Möglichkeiten für Therapie oder ähnliches? Also das ist hier auch wirklich noch mal eine große Empfehlung an der Stelle.
Na, vor allen Dingen ergänzt sich beides so schön. Einmal die fachliche Sicht, sage ich mal, darauf, was denn die Krankheit überhaupt ist, und einmal einfach die emotionale, was es denn in der Praxis tatsächlich für die Menschen bedeutet. Und ich würde sagen, damit entlassen wir dich und lesen einmal deine Worte vor, die du für Carinas Buch geschrieben hast.
G93.3. Der ärztliche Diagnoseschlüssel für ME/CFS. Myalgische Enzephalomyelitis oder chronisches Fatigue-Syndrom. Falsche und irreführende Bezeichnung. Kurz ME/CFS. G93.3. ME/CFS, der Lord Voldemort unter den Krankheiten. Die Krankheit, deren Name nicht genannt werden darf. Die sich gerne als andere Krankheiten tarnt. Unsichtbar für Muggel. Muggel, das sind die meisten Ärzte, Gutachter und Behörden. ME/CFS kommt in ihrer Ausbildung nicht vor. Ah, Fatigue, kenne ich, haben viele meiner Patienten. Nein, es ist eine eigenständige Krankheit. Ganz viele Symptome, nicht nur Erschöpfung. Na, 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 wir wollen uns doch nicht an Begrifflichkeiten aufhängen, sagt der Neurologe. Wieder ein Termin umsonst. Ah ja, davon habe ich schon gehört. Gibt es seit 3 Jahren, das soll ein Impfschaden sein. Ist eine Modekrankheit, geht auch wieder vorbei, sagt ein anderer Neurologe. Nein, für mich nicht. Und es ist seit 1969 als neurologische Krankheit anerkannt. G93.3. Untertemperatur und Fieber, Schwitzen so stark, dass man sich vorkommt wie in der Badewanne? Schlafstörung? Psychosomatisch, Wechseljahre, sagt das Zentrum für seltene Erkrankungen. Glückwunsch, alles in Ordnung, sagt die Radiologin, die nichts auf dem MRT-Bild findet. Meine Beschwerden erklärt das nicht. POTS? Schellung-Test? Immer diese Abkürzung. Was soll das denn sein? Beschimpft mich der Kardiologe. Immerhin findet er einen Rechtsschenkelblock. Das erklärt das Herzstolpern und die Beklemmung in der Brust. Da freut man sich doch, wenn man so gesunde Werte sieht, sagt die Hausärztin. Ich kann nichts mehr für sie tun. Und der Hämatologe empfiehlt, einfach mal ein Breitbandantibiotikum auszuprobieren. Vielleicht sei da ja noch irgendwas. Ich lasse mich zum Glück nicht darauf ein. ME/CFS, damals noch undiagnostiziert, ist eine neuroimmunologische Krankheit. Kalte Füße haben viele Frauen, das ist normal, sagt die Neurologin. Ach, wie abgestorben, Kribbeln, Zuckungen und Stiche am ganzen Körper, fehlende Reflexe, Zittern, Schwindel? Ja, das ist psychosomatisch. Kopf vor, machen Sie mal eine Reha. Muskelschwäche? Der Neurologe hat nichts gefunden. Kein Wunder, wenn Sie nur rumhängen. Aktivieren! Sie sind noch viel zu jung für den Rollstuhl, sagt der junge Hausarzt. Er ist so alt wie meine Kinder. Ich versuche ihm beizubringen, dass man bei ME/CFS nicht aktivieren darf. Er schaut mich lächelnd an, zuckt die Schultern und sagt, tja. Gallensteine, chronische Magenschleimhautentzündung, Histaminintoleranz, Verdauungsstörung, Hashimoto, Fibromyalgie, LWS-Syndrom, Schluckstörung, Dekubitus, Panikattacken. Viele Dinge immer noch in Abklärung. ME/CFS hat viele Geschwister. Brain Fog, Konzentrationsstörung, Wortfindungsstörung, Vergesslichkeit. Ach Mama, sagen meine Kinder, kümmern sich jetzt um mich. Dabei würde ich mich so gerne um sie kümmern. Besuchen kann ich sie fast nie. Zu viele Treppen. Ich, der sich immer so gern um andere gekümmert hat, Ich bin jetzt ein Pflegefall. Das sind ja eine ganze Menge an Einschränkungen, sagt die Gutachterin vom medizinischen Dienst mitfühlend und vergibt 0 Punkte. Kein Pflegegrad, ich kann alles alleine machen. Nicht. Wie ist denn Ihre Libido? Fragt der Gutachter für den Grad der Behinderung. Ich bin jetzt behindert. Da gibt es keine Intimsphäre mehr. Und auch keine Merkzeichen. Ist alles psychisch. Und Aggravation. Das ist der medizinische Begriff für Übertreibung der Symptome. Andere bestimmen nun, was gut für mich ist. Reden über mich, als sei ich gar nicht anwesend. Nur mit einer Anwältin komme ich zu meinem Recht. Ich werde jetzt behindert. Ein alter Bekannter sieht mich nach langer Zeit wieder. Ich habe einen guten Tag und es nach draußen geschafft. Im Rollstuhl geschoben. Er bricht stumm in verzweifeltes Weinen aus und drückt mich. Alles Gute, sagt er. Mehr geht nicht. Wann kann ich dich denn endlich mal besuchen? Fragen Freunde. An einem Tag ohne PEM, an dem ich genug Energie dafür habe und nichts Besonderes meinen Plan für den Tag stört. Und ich nicht duschen gehe. Duschen ist sehr anstrengend. Also nie. Ich mache das. Nutze deine Energie für die schönen Dinge, sagt der Mann an meiner Seite. Mein Lichtblick. Ohne ihn wäre ich verloren. Wir beide teilen uns auch die Angst vor der Zukunft. Und die Depression. Frauchen, legst du dich wieder hin? Fragen meine Hunde. Meine Pacing-Partner verstehen ihr Handwerk. Warum stehst du denn jetzt schon wieder auf? Fragen sie kurze Zeit später. Tut mir leid, die Reizblase, antworte ich. Meine Hobbys starren mich stumm und vorwurfsvoll an. Geht nicht mehr, sage ich traurig. Fernsehen? Gelegentlich. Aber nicht zu wilde Bilder. Und nur ja, nicht zu laut Musik. Bloß nicht. Aber lesen? Lesen geht. Leichte Lektüre. Und nachts, wenn ich meine wachste Phase habe und alles still ist. Telefonieren ist zu anstrengend. Ich werde dann heiser. Freundschaften zerbrechen. Endlich Sommer, freue ich mich. Die ganze kalte Jahreszeit war ich eingesperrt. Ich setze mich mit Sonnenbrille in den Schatten im Garten. Sonne brennt auch durch die Kleidung auf meiner Haut. Die Kinder auf der Straße spielen fröhlich, der Nachbar wirft den Rasenmäher an. Geht nicht, sage ich, trotz Gehörschutz, und gehe wieder ins Haus. Das Leben findet ohne mich statt. Freunde und Familie schreiben mir Nachrichten, schicken gelegentlich Fotos. Ich kann sie ansehen, wenn es gut für mich ist. Das ist toll. Darüber freue ich mich. Es ist ein bisschen wie dabei zu sein und hilft etwas gegen die Einsamkeit. Das alles ist aber eher die Ausnahme. Ich habe allen Grund, dankbar zu sein. Dankbar für meine Familie und die noch verbliebenen Freunde. Und dass ich von Severe ME/CFS, der stärksten Ausprägung, noch weit entfernt bin. Ich hoffe inständig, niemals dort zu landen. Die lebenden Toten werden diese Kranken auch genannt. Viele wählen den Suizid. Gelegentlich tausche ich mich mit anderen Betroffenen aus, zu G93.3. Wir sprechen über Social Media miteinander. Kurze Nachrichten, gegliedert, ohne Farben und auf keinen Fall mit bewegten Bildern, damit wir sie verarbeiten können. Gerne auch nachts. Attackiert und teilweise diffamiert von einem Arzt, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, ME/CFS bloßzustellen, trotz G93.3. Den Grund dafür kennt niemand. Häufig werden wir auch von anderen als Schwurbler bezeichnet, weil ME/CFS auch durch Corona entstehen kann und durch Impfungen. Das Immunsystem entgleist und arbeitet gegen sich selbst. Beim Auslöser ist es nicht so wählerisch. Mein ME/CFS entstand schon Jahrzehnte vor Corona. ME/CFS kann jeden treffen. Leider auch Kinder. G93.3. Die Diagnose, für die die meisten eine Odyssee durchlaufen. Einige Jahre, teils Jahrzehnte lang. Fast 25 bei mir. Ein Etappensieg, erleichternd und gleichzeitig tief erschütternd. Keine Medikamente, keine Therapie. Die Aussichten eher schlecht. Sehr lange, viel zu lange von Politik und Forschung vergessen. G93.3. Lord Voldemort. Aber irgendwann wird man uns sicher helfen können. Daran klammern wir uns. Und machen bis dahin durch Protestaktionen mit Postkarten und liegend Demos auf uns aufmerksam. Wer das nicht mehr kann, schickt einen Vertreter. Jemand hat an mich gedacht. Er schickt eine Nachricht. Wie geht es dir heute? Ich überlege. Die Schmerzen kann ich heute aushalten. Ich kann auf dem Sofa sitzen. Das Essen hat heute unfallfrei geklappt. Heute ist ein guter Tag, antworte ich.
Danke fürs Zuhören bei dieser Folge von Psychologie. Wenn sie dir gefallen hat, hinterlass uns doch eine positive Bewertung und teile die Folge. Wir freuen uns über Feedback, Themenwünsche und deine Gedanken zum Thema. Du findest Carina auf Instagram unter Begegnung Pferd und Carina Warnstedt, Autorin.
Und Lea unter Lea Schneider Pferdetraining und virtuelle Assistenz Lea. Alle Links findest du auch in den Shownotes. Folge dem Podcast auf der Plattform deiner Wahl und aktiviere die Benachrichtigung, um keine weitere Folge zu verpassen.